Ja, man hört ja manchmal beim Aufruf zum Glauben so Sätze wie, komm zu Jesus und alles ist okay. Und das wird dann sehr leicht falsch verstanden, etwa in dem Sinne, dass mir dann nichts mehr geschehen kann, was mich bedrängt. Und so stimmt das natürlich nicht ganz, denn auch Christen erleben ja oft Leid und gehen auch oft durch Tiefen. In dem Text, der uns heute vorgegeben ist, da geht es auch um Leid. Und der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Otto Dibelius, der hat gelebt von 1880 bis 1967, der hat zu der Frage, wie werden wir mit dem Leiden fertig, einmal auf die Predigt anlässlich seiner eigenen Konfirmation hingewiesen, in der der Prediger so ungefähr Folgendes gesagt hat. Und jetzt müssen wir bedenken, konfirmiert worden ist er 1894 oder 1895. Hat der Prediger gesagt, 1 Kilogramm Eisen ist nur ein paar Pfennig wert. Und wenn man ein Hufeisen daraus schmiedet, wird es auch nicht viel mehr wert. Aber schon wenn man Messerklingen daraus macht, bekommt es einen Wert von mehreren hundert Mark. Und wenn man es zu Urfedern verarbeitet, steigt sein Wert in die Tausende. Wenn es aber dazu kommen soll, dann muss das Eisen von Neuem in die Glut und muss wieder und wieder gehärtet werden. Und genau so, so sagte das dieser Pastor, genau so ist es auch mit dem Menschen. Wer etwas Tüchtiges werden will, der muss immer wieder in den Schwefelofen der Not hinein. Dort erst stellt sich der Charakter. Und der Bischof Dibelius sagte dann, er habe diese Predigt nie vergessen. Und in seinem Leben immer wieder festgestellt, dass das auch wirklich so sei. Ein Leben zu führen, das nur über die Höhen und nie durch die Tiefen geht, das mag man sich ja vielleicht wünschen. Und es erscheint auf den ersten Blick auch vielleicht erstrebenswert. Aber es formt und prägt uns nicht. Es bringt uns nicht dem Ziel näher. Denn wir wachsen in aller Regel an dem, was uns Not bereitet. Und auch an dem, was uns ins Leid führt. Søren Kierkegaard hat mal gesagt, wir gewöhnlichen Menschen bitten Gott, das Leiden zu beenden, bessere Zeiten zu schicken. So finden wir im Gebet Trost. Der Wahrheitszeuge bittet Gott, dass er ihn stärkt, im Leiden auszuhalten. Uns ist heute ein als Predigtext vorgegeben aus 2. Korinther 4, die Verse 16 bis 18. Ich meine jedoch, dass der ganze Abschnitt zusammengehört und ich lese uns ab Vers 7, also 2. Korinther 4, 7 bis 18. Da schreibt Paulus, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Und jetzt kommen die vorgeschlagenen Verse. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Herr, nun bitten wir dich, dass du uns selbst dein Wort aufschließt und uns leitest. Amen. Tja, die Apostelgeschichte berichtet uns über die vielen Leiden des Apostels Paulus. Doch dieser von ihm selbst geschriebene Text aus dem 2. Korintherbrief, der macht deutlich, dass bei allem Leiden für ihn ein Dreifaches gilt. Ein erstes nämlich, er ist vom Leiden umgeben, doch nicht gefangen. Ein zweites, er ist vom Leiden niedergedrückt, doch nicht verzweifelt. Und das dritte, für ihn geht es durch Leiden zur Herrlichkeit. Über diese drei Punkte möchte ich mit euch nachdenken. Zum ersten, vom Leiden umgeben, doch nicht gefangen. Wir wissen ja, dass Herr Paulus in den Jahren seiner Missionstätigkeit, wie man so sagt, eine Menge mitgemacht hat. Ihr habt sicher schon mal gelesen, was er im gleichen Brief im 11. Kapitel dazu schreibt. Da schreibt er, von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißel, hier mir weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. So wird der Paulus selbst. Gefahren und Nöte haben also seinen Dienst bestimmt, bis hin zum Märtyrertod in Rom bei den Christenverfolgungen unter dem Kaiser Nero. Und wenn man diese Liste so durchgeht und sich mal ausmalt, in welchen Situationen der sich befunden hat, dann wird eigentlich schon klar, dass es da so nach menschlichem Ermessen oft keinen Ausweg mehr gibt. Dass es eigentlich nicht mehr weitergehen kann. Aber Paulus lässt sich durch all das und durch die Gedanken darüber, was vielleicht noch kommen könnte, überhaupt nicht gefangen nehmen. Ich habe gedacht, wie geht's uns da wohl manchmal, wenn uns Dinge begegnen, mit denen wir aus eigener Kraft nicht mehr fertig werden können. Fühlen wir uns da nicht auch manchmal so buchstäblich umstellt, wie eine Truppe, die von allen Seiten eingeschlossen ist? Blicken wir da nicht oft auch wie so eine Truppe auf das um uns herum, auf das, was uns zu schaffen macht? Sehen wir nicht auch oft wie gebannt auf die Nöte, die uns bedrängen? Und der Paulus, der will das ganz bewusst nicht tun. Er blickt auf die Kraft Gottes. Er ist ganz sicher, dass Gott ihm durchhelfen wird, wie auch immer. Und dass das stimmt, was im Römerbrief steht. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn ich das Leid oder das Leiden zum Hauptthema des Lebens oder einer bestimmten Situation mache, dann führt das dazu, dass es mich gefangen nimmt. Und dass ich den Weg heraus nicht mehr sehen kann, den mein Herr mir vielleicht schenkt und zeigt. Ich denke da an die Christen in islamischen Staaten, Christen, die leiden müssen, weil sie Jesus nachfolgen. Die Kamelmission, die in solchen Ländern arbeitet, die berichtet oft davon. Ihr müsstet einfach mal die Rundbriefe lesen, die wir auch hier in der Gemeinde regelmäßig bekommen. Oder wir haben auch viele Beispiele, Zeugnisse von Christen aus der früheren Sowjetunion, aus denen genau das hervorgeht, was Paulus hier meint. Sie reden aber nur wenig von dem, was sie bedrängt. Und dass sie nur wenig davon reden, das ist ein Kennzeichen echten Leidens um Jesu willen. Sie reden nicht von ihrem Leiden, sondern sie bezeugen die Kraft ihres Herrn. Und das verhindert letztlich Gefangennahme durch das Leid. Die Kraft Gottes, das ist das Wichtige daran. Schauen wir noch einmal auf den ersten Vers des Textes. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wird man vielleicht ein bisschen stutzig. Schatz in irdenen Gefäßen, in Gefäßen aus Ton. Wir haben zu Hause noch viel Geschirr von Frau Wilke. Und die Waltraud guckt mich jetzt an. Ich weiß nämlich, dass mir das meist passiert, dass da Ecken rausbrechen. Und das geschieht ganz leicht bei Ton. Erdene Gefäße also. Den Korinthern, den Paulus schreibt, denen ist das Bild vom Tonkrug viel vertrauter als uns heute. Ein in unseren Augen vielleicht fast wertloses, zerbrechliches, unansehnliches, vielleicht auch schon ein bisschen rissiges Tongefäß, äußerlich betrachtet gar nichts Besonderes. Aber es kommt auf den Inhalt an. Und damals bewahrte man in solchen Tonkrügen oft kostbare Schriftrollen auf, damit sie der Luft und damit dem Verfall nicht so sehr ausgesetzt waren. Wir können heute zum Beispiel sehr dankbar sein für die Funde von solchen Schriftrollen in Tonkrügen, die Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Qumran am Roten Meer gemacht wurden. Äußerlich nichts, aber innen ein Schatz. So sieht sich Paulus selbst, ein schwacher, zerbrechlicher, geplagter, sicher auch kranker Mann, an dem von der Herrlichkeit, von der er predigt, äußerlich nichts zu sehen ist. Aber der Schatz ist innen, von Gott hineingelegt. Gott gibt Kraft zum Zeugnis und Gott gibt Kraft zum Dienst. Und von Gott allein kommt dieses Übermaß an Kraft, das wir im Dienst des Paulus wahrnehmen können. In dieser Kraft kann er das Leid ertragen. In dieser Kraft wird er nicht müde, wie er schreibt. Und von Gott hat er auch die äußere Kraft für seine oft sehr anstrengenden Reisen. Gott gebraucht das Schwache, das Geringe, das Verachtete, damit seine Kraft sich erweisen und niemand auf den Gedanken kommen kann, da sei vielleicht menschliche Kraft am Werk. Die Männer in Korinth, die Paulus da anspricht, die sind zum Teil solche, die in der Korinther Gemeinde gerne was zu sagen hätten, die Herrschaft an sich zu reißen suchen und die auf ihre eigene Kraft setzen und Gott klein machen. Und das kann nicht funktionieren, denn allein Gott kann die nötige Kraft geben. Und dafür ist das Leben des Paulus ein einziger großer Beweis. Beweis für einen in ein irdenes Gefäß hineingelegten großen Schatz. Und ich denke, mancher unter uns kann das auch nachempfinden. Vom Leid umgeben und doch nicht gefangen zu sein. Mancher unter uns hat diese Kraft von Gott, die dazu befähigt, auch Leid zu überwinden, am eigenen Leibe erfahren. Hat erfahren, dass diese Truppen des Leidens, die ihn gefangen nehmen wollten, es doch nicht konnten. Weil in ihm als dem erdenen Gefäß die Kraft Gottes groß und mächtig wurde und das einfach verhinderte und ihm die Kraft gab, zu überwinden. Bei allem, was uns bedrohen und gefangen nehmen will, dürfen wir immer wissen, der Herr ist größer. Und dahin sollte unser Blick gehen. Ein zweiter Gedanke, im Leiden niedergedrückt, doch nicht verzweifelt. Das ist ja nun nicht einfach selbstverständlich, dass Leid immer mehr in Christus eingründet und auf diese Weise vielleicht den Glauben stärkt. Leid kann auch, und das erleben wir oft, kann auch tief in die Verzweiflung führen, dann nämlich, wenn keine Hoffnung mehr da ist. Und wie viele Menschen gehen durch große Krankheitsnöte in einen Tod, der für sie das unwiderrufliche Ende ist, weil sie Jesus nicht kennen. Wie viele Menschen sind in tiefer Verzweiflung gefangen, weil sie nichts wissen oder nichts wissen wollen von Karfreitag und Ostern. Und auch wie viele Christen geraten durch Not und Krankheit in Verzweiflung hinein und verstellen sich so vielleicht den Blick auf den, der allein helfen kann. Und niemand soll sagen, er sei davor sicher. Wir können Gott nur immer wieder auch in diesem Punkt um Bewahrung und um Festhalten im Glauben bitten. Ich habe ein Beispiel gesagt, das ich früher mal gelesen habe. Der Theo Sorg, der frühere württembergische Landesbischof, der hat einmal berichtet vom Sterben seines Freundes, eines Oberkirchenrates. Als die Ärzte dem gesagt hatten, dass er wegen seines Bauchspeicheldrüsenkrebses nur noch etwa 6 Monate zu leben habe, da sagt er, nun muss ich an mir selbst bewähren, was ich ein Leben lang gepredigt habe. Und das hat sich an ihm bewährt. Er konnte die ihm noch geschenkte Zeit aus der Kraft Gottes heraus leben und im Frieden sterben. Und in der Traueransprache, da predigte Theo Sorg dann über das Wort, das seinen Freund am Schluss immer wieder beschäftigt hatte, aus Johannes 21, als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer, im Leiden niedergedrückt, doch nicht verzweifelt, weil die lebendige Hoffnung da war und weil er wusste, dass Jesus am anderen Ufer stehen würde. Und darum geht es dem Paulus. Er lebt Leiden vor, das im Wissen um die Herrlichkeit und im Wissen um das Ziel der Vollendung nicht verzweifelt, sondern lobt und dankt. Denken wir mal daran, wie Paulus und Silas im Gefängnis sind. Sie loben und danken in einer Situation, in der andere, vielleicht auch Christen, verzweifeln würden. Sie loben und danken, weil sie eine lebendige Hoffnung haben. Weil sie wissen, dass das nicht einfach Vertröstung, sondern wirklich Trost ist. Weil sie die Gewissheit des Glaubens haben, die darauf beruht, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Und so werden auch wir einmal auferweckt und vollendet werden. Mich hat in den Gottesdiensten der Bleibergquelle in Velbert immer beeindruckt, wie da Sterbefälle abgekündigt wurden. Der wurde dann gesagt, der Herr hat unsere Schwester so und so vollendet. Das ist das, was geschieht. Christen werden vollendet. Die Auferstehung ist die Gewissheit, die den Glauben trägt. Daraufhin leben wir und daraufhin sterben wir. Für Christen, die in der Verfolgung leben, ist die Hoffnung der Wiederkunft Christi und der Vollendung allerwichtigstes Thema. Darauf gründen sie sich. Im Leiden niedergedrückt, doch nicht verzweifelt, weil es eine lebendige Hoffnung gibt. Der berühmte Philosoph und Christusleugner Friedrich Nietzsche, den ich als junger Student leider mit Begeisterung gelesen habe, der hat mal gesagt, wer um ein Warum weiß, der erträgt fast jedes Wie. Nur er wusste letztlich nicht um das wahre Warum. Und er meinte, christliche Hoffnung mache weltflüchtig. Also Zuversicht auf Wiederkunft, Auferstehung und Vollendung, die bewahrt letztlich vor Verzweiflung in Zeiten des Niedergedrücktseins. Aber ist das auch bei uns so ein wichtiges Thema? Wie wenig merken wir oft davon? Paulus sagt hier, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werden. Ich denke, wie wenig merkt die Welt oft bei uns davon. Aber wie gut, dass es trotzdem so ist. Der äußere Mensch verfällt. Das merkt man deutlich, wenn man älter wird. Aber der innere Mensch, der Christusmensch, der bekommt die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir das wissen, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen, dann können wir auch Dinge ertragen, ohne zu verzweifeln. Ich denke an die Frau, die die Schmerzen der Geburt leichter erträgt, weil sie sich auf das Kind freut. Oder an den Sportler, der hartes Training und viele Entbehrungen auf sich nimmt, weil er sich nach dem Siegespreis ausstreckt. Und genauso können Gottes Kinder auch Trübsal, Leid und Not auf sich nehmen, weil sie uns Gott und einem Leben in der ewigen Herrlichkeit letztlich näher bringen. Und damit bin ich beim dritten und eigentlichen dessen, was Paulus meint. Es geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Ich lese noch mal die letzten beiden Verse. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ein Leid kann einen Menschen völlig zermürben, wenn er Sinn und Ziel nicht mehr kennt. Und was Paulus den Korinthern da schreibt, das soll ihren Blick auf das Ziel schärfen. Und uns, die wir heute diesen Text lesen, meint er in gleicher Weise. Unser Blick auf das Ziel soll geschärft werden. Wir sollen an das Wesentliche erinnert werden. Damit wird uns gesagt, seht nicht so oft nach hinten, nach links oder nach rechts. Auf dem Weg mit Jesus sollt ihr nach vorn und nach oben sehen. Alles, was euch auf diesem Wege begegnet, all das, was ihr dann möglichst links oder rechts liegen lassen sollt, all das Beschwerliche, all das Leid, all die Not, all das gestaltet euch immer mehr in die Christusart hinein. Lässt euch wachsen und gestaltet euch immer mehr um in das Bild Christi hinein. Haben wir Vers 10 noch im Ohr? Da steht, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. Wörtlich steht da die Tötung Jesu. Es war ja nicht einfach ein Sterben. Es geht also darum, dass wir umgestaltet werden in das Bild Jesu, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Ich komme jetzt nochmal auf die Einleitung zurück. Der Konfirmator von Bischof Dibelius, der hatte gesagt, wer etwas Tüchtiges werden will, der muss immer wieder in den Schwefelofen der Not hinein, dort erst stellt sich der Charakter. Man kann das auch etwas anders sagen. Wer Jesus ganz gehören will, der muss sich auch Wege führen lassen, auf denen Jesus ihm vorangegangen ist. Und das sind eben auch Wege durch Tiefen, Wege der Not, Wege des Leidens, Wege des, so wie es hier heißt, Wege des Getötetwerdens um Jesu willen. Und Jesus schafft dann in ihm die Herrlichkeit. Leid kann also auch einen besonderen Segen haben. Es kann so etwas sein wie ein Aufgepflügtwerden für die Frucht der Ewigkeit. Und wichtig ist lediglich, dass wir den Christusblick haben, den Blick auf das Ziel, den Blick nach vorn und nach oben. Und wenn der uns fehlt, dann fehlt uns die Hoffnung. Und Leiden verhärtet uns dann. Und wie oft erleben wir es auch in der Gemeinde Jesu, vielleicht sogar bei uns selbst, dass Verbitterung sich breit macht, dass das Herz hart wird, dass wir Dinge nicht mehr mit den Augen Jesu sehen können, weil uns dieser Blick, der Blick auf das Ziel verstellt ist und damit die Freude über das Ziel fehlt. Und das war Gottes Weg mit Jesus, durch Leid zur Herrlichkeit. Und es ist auch der Weg derer, die Jesus nachfolgen, durch Leid zur Herrlichkeit. Jesus hat mal gesagt, dass seine Nachfolger den Kelch trinken, aber dann auch am Ende mitherrschen werden. Dem äußeren Menschen, von dem der Text spricht, dem äußeren Menschen fällt das Trinken dieses Kelches sicherlich schwer. Und vom menschlichen Standpunkt hätten wir vieles gern einfacher, problemloser. Aber erinnern wir uns an den eingangs erwähnten Schwefelofen, in den man hinein muss, wenn man gestählt werden will. Unser Text nennt hier die Trübsal, der wir ausgesetzt sind, wörtlich übersetzt das augenblicklich Leichte. Luther schreibt zeitlich und leicht. Das augenblicklich Leichte. Wie gesagt, der äußere Mensch kann so nicht sprechen. So spricht der innere Mensch, der Christusmensch. Das Auge, sagt Paulus, sieht auf das Sichtbare. Der Glaube sieht auf das Unsichtbare. Und der Glaube sieht durch die für die Augen sichtbare Wirklichkeit hindurch in das, was Gott schenkt, in die ewige Herrlichkeit. Ich habe gedacht, welch ein Geschenk muss das sein, wenn man Augen des Glaubens haben darf. Wir können Gott nur immer wieder darum bitten, sie uns zu bewahren und uns davor zu bewahren, dass ihnen vielleicht der Blick verstellt wird durch falsches Augenmaß oder einen verzerrten Blickwinkel. Am Schluss des Vaterunsers beten wir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und darum, sagt Paulus, darum werden wir nicht müde. Und darin liegt das Geheimnis der Freude, die uns antreibt zum unermüdlichen Einsatz und zum Lob Gottes. Und darin liegt auch die Tatsache, dass dieser Sonntag uns so einen Text beschert und gleichzeitig Jubilate heißt. Man kann sich darüber freuen. Man könnte über diesen Text bestimmt noch eine Menge mehr sagen, aber mir waren eben diese drei Dinge wichtig. Vom Leid umgeben, doch nicht gefangen, im Leid niedergedrückt, doch nicht verzweifelt. Und das Wichtigste, es geht durch Leid zur Herrlichkeit. Und ich wünsche uns allen diese Freude darauf, dass nach den mancherlei Widerwärtigkeiten dieser Welt und dieses Lebens wir einmal Gott schauen dürfen in seiner Pracht und Herrlichkeit und nach seiner Verheißung Anteil daran haben dürfen. Gott bewahre uns in dieser Zeit für seine Herrlichkeit in der Ewigkeit.